Herz 87.9.
22 Vorträge aus 16 verschiedenen Disziplinen. Auf der Studierendenkonferenz, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Uni Bielefeld im letzten Jahr stattgefunden hat, da durften 40 NachwuchswissenschaftlerInnen unserer Uni ihre Forschung präsentieren. Und 4 dieser Vorträge konnte Herz 87.9 für euch aufzeichnen und kann sie euch nun endlich präsentieren. In dieser Folge hört ihr den Vortrag von Justus Rahn aus der Soziologie zu dem Thema Schwarze Boxen aus weißem Papier. Eine akteursnetzwerktheoretische Rekonstruktion der Kryptowährung Bitcoin. Viel Spaß!
Ich spreche heute über den Bitcoin, das, was landläufig als Kryptowährung bezeichnet wird. Und warum der Begriff ein bisschen problematisch ist, werden wir im Verlauf der Präsentation oder des Vortrags noch erörtern. Der Bitcoin ist ein digitales Zahlungsmittel, das vollständig ohne Intermediär auskommt. Das heißt, zwischen Sender und Empfänger gibt es keinen Zahlungsdienstleister, keine Bank, kein PayPal, kein Visa, sondern es gibt nur den Sender und den Empfänger. Das ist ein ziemliches Novum, was digitale Zahlungen angeht, weil sie, und auch das werde ich gleich noch erklären, eben digital sind und es nicht so funktioniert wie Bargeld, das auch ohne Intermediär funktioniert. Der Titel meiner Arbeit lautet Schwarze Boxen aus weißem Papier, und das klingt erstmal sehr so manieriert und irgendwie highbrow, aber eigentlich versucht mein Titel nur zusammenzuziehen, was mein Untertitel aussagt. Und das mit 2 Begriffen, einmal aus der Theorie und einmal aus der Community, aus dem Feld der Bitcoin-Entwicklerinnen und Entwickler. Die schwarze Box ist ein Begriff aus der Akteursnetzwerktheorie, die Black Box. Und das ist ein Akteursnetzwerk, das so brillant funktioniert, dass man vergisst, wie es funktioniert. Ein klassisches Beispiel wäre also der Beamer da oben, der gut funktioniert. Und solange er funktioniert, stellen wir uns auch nicht die Frage, wie er funktioniert. Aber in dem Moment, in dem er kaputt geht, merkt man erstmal, wie viele Entitäten an so einem Beamer eigentlich beteiligt sind. Da könnte die Glühbirne kaputt sein, dann muss man den Techniker kommen lassen. Da könnte ein Kabel nicht richtig sitzen. Das besteht wiederum aus kleinen Akteursnetzwerken. Und in dem Moment, in dem eine Blackbox zusammenwächst, schließt sich dieser Prozess und man macht sich keine Gedanken mehr drüber. Und meine Frage ist, ob dem Bitcoin das auch gelungen ist. Und das weiße Papier, das sogenannte White Paper, ist ein Papier, was vor der Erstellung jeder Kryptowährung geschrieben wird, ein funktionales und technisches Design, in dem dargelegt wird, was für einen Zweck hat diese Kryptowährung, wer ist daran beteiligt. Und so habe ich versucht, vom weißen Papier ausgehend, also von der ersten Veröffentlichung, die eine Kryptowährung jemals vonstatten gehen ließ, bis hin zum Schließungsprozess der schwarzen Box, diesen Prozess soziologisch zu rekonstruieren. Und der Grund, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, war, dass obwohl der Bitcoin irgendwie ziemlich gehypt wird, niemand so genau sagen kann, was das eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob Sie das hier lesen können. Also das Erste, ja, das hier ist Kryptowährung, sagen die einen. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, das ist ein Spekulationsobjekt. Der Bitcoin war mal 0,00001 Cent wert. Heute ist er 8.000 Euro wert, ungefähr, es schwankt immer. Die Dritten sagen, nein, das ist digitales Bargeld. Und die Vierten, das sind dann eher so Techies, die sagen, nein, das ist eine dezentrale, digitalisierte Transaktionseinheit oder ein dezentrales Netzwerk. Und das hat mich sehr interessiert, weil Form und Funktion irgendwie relativ unbestimmt sind und es trotzdem wahnsinnig präsent ist. Und das in der Mitte ist keine Fotomontage, das ist tatsächlich im Moment die aktuelle Ausgabe der Kindersachbuchreihe Was ist was? Kennt ihr vielleicht noch? Und neben dem Euro hier sieht man, dass eine symbolische Bitcoin-Münze gestaltet ist und der Untertitel lautet Vom Tauschhandel zum Bitcoin. 2008 links seht ihr ein paar Screenshots, ihr müsst das nicht lesen können, aber 2008 seht ihr ein paar Screenshots vom White Paper und von da bis da würde Was ist was heute wahrscheinlich die Frage so beantworten, jo, ist eine Blackbox, ist nämlich Geld. Ich setze ein Fragezeichen dahinter. Ich habe das ja schon kurz erwähnt, dass ich mit der Akteursnetzwerktheorie gearbeitet habe, die sich immer dann anbietet, wenn etwas Nichtmenschliches einen Menschen ersetzt. Ja, also es ist so eine techniksoziologische Theorie, die dann oft angewendet wird und die zeichnet sich dadurch aus, dass man bei der Analyse keinen Unterschied macht zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren. Der bekannteste Vertreter, Bruno Latour, sagt, Gesellschaft, die nur das Menschliche oder die Face-to-Face-Interaktion oder sonst etwas in den Blick nehmen würde, würde nur bei Pavianen funktionieren. Weil wir so angewiesen sind auf Technologie, ohne Hämmer könnten wir keine Häuser bauen, ohne Häuser hätte sich unsere gesamte Sozialisation, unser gesamter Zivilisationsprozess vollkommen anders dargestellt, dass man Technik und Objekte, Latour würde das natürlich zurückweisen, diesen Begriff des Objektes, nicht aus dem Blick verlieren darf. Und man benutzt auch symmetrisches Vokabular bei der Beschreibung von Menschlichem und Nichtmenschlichem. Das heißt, auch mit Algorithmen kann man verhandeln, auch ein Bitcoin kann einen bezirzen. Und wir selber können das mit dem Bitcoin auch tun. Das heißt aber nicht, dass es komplette komplette Zweck- oder Absichtslosigkeit gibt. Bei Latour gibt es den Begriff des Handlungsprogramms und das ist die Funktion oder der Zweck eines Akteurs. Wie gesagt, menschlich oder nicht menschlich. Und ein Beispiel für ein ganz einfaches Akteursnetzwerk ist der Pistolenmensch. In den USA gibt es ja die Diskussion, tötet die Waffe oder tötet der Mensch? Republikaner sagen, die Waffe ist total unschuldig und Menschen sind böse. Und die Demokraten sagen, naja, aber die Waffe tötet eigentlich, deswegen sollten wir Waffen verbieten. Und Bruno Latour sagt, beides ist falsch. Er unterläuft diese Dichotomie von Subjekt und Objekt. Und in dem Moment, in dem der Mensch die Waffe in die Hand nimmt, verändern sich beide und werden zur Menschenwaffe oder zum Waffenmenschen. Das ist also das Beispiel eines so sehr einfachen Akteursnetzwerks und der Bitcoin ist ein sehr kompliziertes Akteursnetzwerk. Methodologisch sagt die Akteursnetzwerktheorie, follow the actors. Zeichne die Spuren nach, die Akteure hinterlassen. Und das kommt beim Bitcoin sehr zu Pass, weil zumindest die ersten paar Jahre des Bitcoins lückenlos dokumentiert sind. Ja, also seit das White Paper verschickt wurde über eine anonyme Kryptografie-E-Mailing-Liste, kann man in allen Threads sehen, wie Leute darauf reagiert haben. Es ist ja ausschließlich dezentral und digital. Das heißt, Leute mussten sich nicht treffen, sondern konnten E-Mails schreiben oder Forenbeiträge schreiben. Und angereichert habe ich das mit Interviews aus dem Krypto-Universum mit so relativ wichtigen Akteuren oder Akteure, die eine viel Ahnung haben von Blockchain und Bitcoin. Und ich habe auch den Quellcode so ausgewertet, Akteursnetzwerk theoretisch. Das geht eben, weil die Akteursnetzwerktheorie eben keinen Unterschied macht zwischen Menschen und Nichtmenschen. Und ein bisschen was meiner Ergebnisse stelle ich euch jetzt vor. Ihr müsst das nicht lesen können, sondern ich lese euch auch nochmal vor, falls da etwas besonders Wichtiges drinsteht. Aber der erste Schritt war tatsächlich, zum White Paper zu gehen. Und sich zu fragen, wie wird da ein solches Akteursnetzwerk überhaupt entworfen? Der anonyme Entwickler, der das geschrieben hat, Satoshi Nakamoto, hat ein Problem aufgeworfen und präsentiert dafür eine Lösung. Und seine Problematisierung lautet so: Irreversible Zahlungen im Internet sind nicht möglich. Es muss immer jemanden geben, der in der Mitte steht und die Bücher führt. Das kann eine Bank sein, PayPal. Und das ist nicht gut, weil dadurch Transaktionskosten steigen. Denn dieser Intermediär muss immer vermitteln zwischen Sender und Empfänger, falls es Probleme gibt. Und er wollte ein Geld entwickeln, das wie Cash funktioniert, aber im Internet. Und das ohne, dass jemand eben dazwischen steht. Im analogen Leben wäre es total einfach. Ja? Also man würde Bargeld nutzen. Bargeld kann man nicht einfach zurückholen. Ich weiß, mit der Einschränkung von Gerichtsbarkeit, falls man die Person kennt oder falls die Gerichtsbarkeit ihn erwischt. Aber eigentlich sind Bargeldzahlungen irreversibel. Das Problem bei digitalen Zahlungen, die ohne Intermediär auskommen sollen, ist aber, dass man niemals sicherstellen kann, dass ein Sender dieselbe Münze nicht mehr als einmal ausgibt. Warum ist das so? Das ist so, weil Copy and Paste das absolute Paradigma des Internets ist. Wenn wir eine E-Mail verschicken, dann verschicken wir sie nicht im Sinne dessen, dass wir etwas verlieren, der Empfänger etwas bekommt, sondern es wird kopiert. Und alle digitalen Werte lassen sich sehr leicht kopieren. Das ist auch wunderbar, solange es um Daten geht. Aber wenn es um etwas geht, das nicht kopiert werden darf, weil mit der Kopie der Wert nicht mehr gewährleistet wäre, dann ist es problematisch. Und dafür hat Satoshi Nakamoto, der Übersetzer, Sprecher oder der Entwickler, drei Akteure definiert, die teilweise menschlich sind, teilweise nicht menschlich sind, und hat sich einen sehr ausgeklügelten Prozess erdacht. Er hat nämlich gesagt, man könnte es ja so machen, falls jemand dieselbe Münze mehr als einmal ausgeben möchte, zählt immer nur die erste Transaktion. Aber um herauszufinden, welche die erste Transaktion ist, müssen wir alle Transaktionen kennen. Das heißt, wir müssen so etwas erschaffen wie ein offenes Kassenbuch. Und das ist das, was, vielleicht habt ihr den Begriff der Blockchain schon mal gehört, sicherlich, meistens werden Bitcoin und Blockchain immer im selben Atemzug genannt. Aber ich finde den Begriff der Blockchain überhaupt nicht glücklich, wegen Block und wegen Chain auch eigentlich. Ich bin der Auffassung, dass der Begriff der Primogenitur, also des Erstgeborenenrechts für diese Zahlungsläufe, sehr viel sinnvoller ist, weil es genau darum geht. Und er erreicht diese Primogenitur, man kann nur den Erstgeborenen bestimmen, wenn man alle Söhne kennt, indem man alle Zahlungsläufe kennt. Dazu braucht man drei Dinge. Man braucht zum einen Mensch-Maschine-Akteursnetzwerke, die ich Knoten nenne. Er macht das auch. Dann braucht man einen Mechanismus, der sagt, zum Zeitpunkt X ist ein Zahlungslauf genauso geschehen, wie er da steht. Und man braucht etwas, das das fälschungssicher macht. Das ist technisch ziemlich kompliziert, aber die Funktion ist eigentlich das, was ihr hier auf dem Bild seht. Und das ist ein Kerbstock. Ein Kerbstock gibt es schon seit Jahrhunderten mindestens und war eine total einfache Methode, um Schuldverhältnisse zu klären. Man hat zwei Stöcke nebeneinander gehalten und für jede Schuld einen Schnitt durch beide Stöcke gezogen. Und dann ist man auseinandergegangen. Und wenn man wiederkäme und der Schuldner hätte versucht, einen Schnitt aus dem Kerbstock wegzuschnitzen, dann würde es auffallen. Und wenn der Gläubiger im Gegenzug versuchen würde, einen weiteren Schnitt hinzuzufügen, dann würde es genauso auffallen, denn man hält diese Hölzer zum Schluss wieder aneinander und diese Schnitte müssen genau übereinstimmen. Technisch ist es total ausgeklügelt, ja? Aber eigentlich löst es ein totales Nischenproblem. Also das, was heute dem Bitcoin, der Blockchain immer zugeschrieben wird, das ist so disruptiv und es wird die ganze Welt verändern, es wird Banken überflüssig machen. Das sind ja Narrative, die in den Zeitungen total präsent werden. Davon ist am Anfang überhaupt nichts zu spüren. Am Anfang gibt es nur diesen Entwurf des Akteursnetzwerks. Es soll so funktionieren, es gibt eine mathematische Lösung. Und im zweiten Schritt wird dieses Papier in Code übersetzt. Und da gibt es eine Besonderheit, der Akteur-Code begrenzt die Menge aller jemals verfügbaren Bitcoins. Alle 10 Minuten wird ein gewisser Satz an Bitcoins geschöpft und bis zum Jahr 2041, da werden dann die letzten Bitcoins ausgegeben werden und das ist nicht veränderbar. Ja, also 2041 gibt es 21 Millionen Bitcoins und mehr wird es nicht. Das ist relativ bedeutsam, wie wir gleich sehen werden. Aber ansonsten geschieht am Anfang erstmal überhaupt nichts mit dem Bitcoin. Ja? Die können total leicht geschöpft werden und ein Bitcoin ist ungefähr 12 Cent wert, vielleicht auch weniger. Und dann gibt es dieses berühmte Laszlo Pizzagate, nennt sich das. Da gibt es einen User, der 2010 gesagt hat, ich habe so viele Bitcoins, keine Ahnung wohin damit. Aber wenn mir jemand 2 Pizzen nach Hause liefern lässt, dann schicke ich ihm 10.000 davon. Worst trade deal ever. Maybe ever. Denn heute wären das, ich weiß gar nicht, 10.000 mal 8.000 sind 80 oder 800 Millionen. Auf jeden Fall ist es ein schlechtes Geschäft gewesen. Ansonsten passiert wirklich nicht so besonders viel, denn irgendwie sind sie ein bisschen unpraktisch. Nakamoto selber hat in dem Paper geschrieben, für die meisten Fälle geht ja eigentlich auch das, was Banken so schaffen. Aber 2011 geht eine Börse live, die wie ein Amazon für illegale Güter funktioniert. Ja? Also da kann man sich Drogen kaufen, es gibt Reviews, der bestimmte Anbieter kriegt so und so viele Sterne, weil sein Gras oder sein weiß ich nicht, was noch für Drogen gibt, so gut funktioniert. Und diese Börse akzeptiert nur Bitcoins, denn Bitcoins haben den großen Vorteil, dass die zwar total transparent sind, weil jede Zahlung immer Sender und Empfänger zugeordnet werden kann, aber das komplett anonym oder pseudonym, anonym. Genau. Und dann gibt es einen totalen Run auf diese Bitcoins, weil sie als Zahlungsmittel funktionieren. Das heißt, Idealismus, das funktioniert am Anfang total gut in dieser Krypto-Community. Die Leute finden die Ideen toll und so. Aber erst als der Bitcoin nicht aus Idealismus, sondern aus purem Pragmatismus genutzt wird, wird der Bitcoin bekannt und relevant. Und der wird so bekannt und relevant, dass Leute anfangen, Bitcoins zu kaufen. Nicht einfach zu verschenken oder selber zu schöpfen, sondern sie kaufen sie. Und das bringt ein großes Dilemma zum Vorschein, weil es plötzlich zwei Gruppen gibt, die beide als Blackboxen funktionieren, einzeln hervorragend, aber beide völlig disjunkt sind. Es gibt zum einen Idealisten, die wollen ein zentralbankenunabhängiges Geldsystem und die wollen, dass die Banken irgendwie in ihrer Macht beschnitten werden. Die möchten pseudonymisierte oder anonymisierte Zahlungsläufe, aber dafür müssen Bitcoins ausgegeben werden. Eine Interviewpartnerin hat gesagt, Bitcoin ist die relevanteste Kryptowährung überhaupt und die relevanteste Erfindung seit dem Internet, weil es ein zentralbankunabhängiges Finanzsystem potenziell wird. Und dann gibt es Pragmatiker, die wollen einen Wertspeicher, der funktioniert wie digitales Gold. Das Problem dabei ist aber, dass Bitcoins nicht ausgegeben werden dürfen, weil man immer auf die Zukunft spekuliert, in der der Bitcoin möglicherweise noch mehr wert wird. Und diese Handlungsprogramme ringen im Moment umeinander. Und lustigerweise, das war so die letzte Erkenntnis, wo ich so dachte, oh, dann gibt mir die Empirie ja sogar ein bisschen recht, gibt es die FAQs auf der Bitcoin-Seite, wo es heißt, aus Sicht des Nutzers ist Bitcoin mehr oder weniger Bargeld für das Internet. Das Dilemma des Bitcoins ist im Moment, dass Bitcoin im mehr oder weniger Bargeldsein verhaftet bleibt und noch niemand genau weiß, wohin die Reise eigentlich geht. Aber diese beiden starken Handlungsprogramme, einmal Idealisten, einmal Pragmatiker, ringen um Deutungshoheit und beschneiden sich natürlich gegenseitig in ihrem Programm.
Herz 87.